Willkommen zu KI-Köpfe. Ich bin Paul Elvers, Chief AI Officer der Funke Mediengruppe. Und ich spreche heute mit Marie Kilk. Sie ist Podcast-Host bei der KI-Podcast der ARD. Sie ist außerdem KI-Expertin und Journalistin und wir sprechen heute über KI und Medien. Viel Spaß mit der Folge. Marie, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Du bist oder du hast vor kurzem resümiert über 18 Monate Chief AI Officer bei der Deutschen Welle. Was ist so dein Fazit heute, wenn du zurückblickst auf die letzten Monate?
Boah, ich glaube, das Resümee, was du meinst, war so ein enthusiastischer LinkedIn-Weihnachtspost, wo ich mich einfach total gefreut habe, was wir geschafft haben.
Ja.
Ich bin zur Deutschen Welle gekommen im Jahr, ich glaube, was, 2022, vor 4 Jahren und das war vor dem ganzen KI-Hype und ich glaube, wir hatten am Anfang auch mal das Gefühl, als dann ChatGPT so groß wurde, wir stehen vor riesigen Aufgaben, also es hat nicht jeden überrascht, weißt ja auch, dass ich vorher schon KI-Projekte gemacht habe, also so ein bisschen hat man das kommen sehen, aber trotzdem war es so bam, plötzlich da und das ging, glaube ich, allen in der Medienwelt so, dass man einfach vor diesem Berg von Aufgaben stand. Und ich glaube, ja, im Dezember habe ich ein bisschen zurückgeblickt. Ich habe gerade letztes Jahr auch ein KI-Team aufgebaut und nochmal viel konsolidiert, zentralisiert bei der Deutschen Welle. Und habe das Gefühl, es ist eine ganz andere Welt jetzt als vor ein paar Jahren. Wir sind jetzt wirklich im Doing und wir gucken nach vorne und wir wissen, welche Tools wir benutzen. Wir haben Projekte, die nicht mehr irgendwie nur vorsichtige Piloten sind, sondern benutzen KI wirklich schon im Alltag. Ja. Und ich glaube, da ist total viel Begeisterung da tatsächlich.
Vielleicht kurz zu deinem Titel Chief AI Officer. Das gibt's auch noch nicht so häufig. Also man kennt den CEO, den Chief Executive Officer, vielleicht CFO. Jetzt gibt's einen Chief AI Officer. Was heißt das für dich konkret?
Bisschen FOMO managen,
okay.
weil AI, also eigentlich steckt es ja überall drin. Ne? Man könnte sagen, man braucht da vielleicht nicht unbedingt eine Person, die das macht, weil es sind ganz vielfältige Aufgaben und gibt auch AI, die schon ganz lange benutzt wird in all diesen Medienunternehmen und nicht alles davon ist neu. Meine Aufgabe war jetzt aber da auch einfach die Kommunikation zu bündeln, die strategische Linie zu finden, wirklich einfach dem Unternehmen zu helfen, da eine Klarheit zu bekommen. Was machen wir mit KI, was machen wir nicht mit KI, über diese ganzen Bereiche hinweg, über das Redaktionelle, wo wir wissen müssen, wie schützen wir unsere Marke, wo benutzen wir KI auch einfach ganz dezidiert nicht, weil wir nicht das Vertrauen in uns gefährden wollen, über interne Tools, Effizienzen, Prozesse bis hin zur Strategie, wo wollen wir in 5 Jahren stehen, worauf müssen wir uns einstellen, wie verändert sich der Suchmarkt zum Beispiel, wie verändert sich die ganze Medienlandschaft durch diesen Einfluss von KI von außen. Mhm. Also einmal so ein riesen Rundumschlag, schon auf eine Art ein Traumjob für mich gewesen, ja.
Du bist bei der Deutschen Welle gestartet, da warst du noch nicht Chief AI Officer. Was würdest du rückblickend sagen, muss man so mitbringen, um Chief AI Officer in zu werden?
Ich glaube, die Deutsche Welle hat gemerkt, in dieser Zeit, als einfach ChatGPT allen eine gewatscht hat quasi, dass ich mich gut auskenne, dass ich ein paar Jahre auch im Hintergrund habe durch meine Zeit bei Amazon und durch, also auch einfach meine Hobbybeschäftigung mit KI. Ich habe einfach früh die ganzen Paper gelesen und früh die Tools ausprobiert. Und ich glaube, was sinnvoll war, ist, dass ich den Markt und die Ereignisse einordnen konnte und so wirklich, also diese Klarheit reinbringen konnte, weil ich halt nicht nur LinkedIn-Posts hinterherjagen musste oder nur gucken, wer hat mich heute angemeldet, wer hat heute angerufen und kaufen wir das neue KI-Tool oder nicht, sondern weil ich ein bisschen mehr das Big Picture hatte, dass ich zum Beispiel früh erkannt habe, wir können jetzt nicht einfach einen Vertrag mit OpenAI machen oder mit Microsoft oder sonst wie, sondern wir müssen uns flexibel aufstellen, weil der ganze Markt sich erst noch konsolidieren wird, weil die ganzen Kosten noch nicht vorhersehbar sind und wir da auch Souveränitätsfragen, auch Sicherheitsfragen beachten müssen. Und das hat sich, also vor allem im letzten Jahr hat sich das ziemlich ausgezahlt, als dann auch mit den Ereignissen in den USA und mit der mit der Trump-Regierung plötzlich wirklich allen klar wurde, wie wichtig auch diese Souveränität und Flexibilität sind im Tech-Bereich.
Ja, ja. Da wollen wir gleich noch viel mehr drüber sprechen. Noch eine letzte Frage zum Chief AI Officer. Würdest du dann sagen, so ein bisschen diese Kombination aus fachlicher Expertise, jetzt bei dir natürlich im Bereich Journalismus, Medien und eben der technischen Know-how, dass das vielleicht so eine Art Erfolgsrezept ist für eben diese Funktion? Wir wollen es ja irgendwie ein bisschen sichtbar machen. Ich glaube, das interessiert schon viele. Wie kommt man eigentlich in so eine Rolle und was muss man da mitbringen eigentlich auch?
Ja, also ich glaube, dass ich von diesem Schnittstellenhintergrund profitiert habe. Mhm. Ich glaube, es schadet nicht zu wissen, wie Medien funktionieren. Ich glaube, auch für mein Vertrauen intern war das gut, dass ich einfach glaubwürdig sagen konnte, hey, ich kenne Journalismus, ich habe Journalismus gemacht, ich bin jetzt nicht nur ein Tech-Nerd, der von außen jetzt in Redaktionen irgendwas aufdrücken will.
Ja.
Also ich glaube, die Kombination von Journalismus und ein Grundverständnis von der Technologie, obwohl ich mich nicht als so Tech-Expertin bezeichnen würde im Sinn von einer Entwicklerin oder ich habe nicht Computer Science studiert, das so Technologie ist was, das ich mir so drauf geschafft habe.
Ja.
Genau, und dann das Strategische. Das ist, glaube ich, tatsächlich ganz wichtig, dass man auch sich für die größeren Linien interessiert und nicht nur für das einzelne Tool. Ja. Das ist auch meine Produktmanagement-Zeit bei Amazon, glaube ich, die mir da geholfen hat.
Mhm. Ja, ja. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich glaube, das alleine, wie ein Tech-Unternehmen arbeitet, zu verstehen, ist sicherlich auch sehr, sehr nützlich und hilfreich.
Ja, und das wird im Journalismus auch total gerne angenommen mittlerweile. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob es auch deine Erfahrung war, aber früher schon, dachte ich so, als Techie wirst du dann gejudged. Und ich hatte eher das Gefühl, dass der Journalismus allgemein, auch nicht nur bei der Deutschen Welle, total dankbar war, dass ich so eine Amazon-Perspektive mitgebracht habe hier und da.
Ja, gut, ich habe jetzt keine Amazon-Perspektive, Data-Science-Perspektive, ja. Genau. Ja. Und ich glaube schon, also viele der Methodiken des Arbeitens, die kommen irgendwie auch bei uns rein, das merke ich auch. Ja. Agile.
Genau, einfach
alleine
wird total gut angenommen, finde ich. Also auch so wirklich einfach Perspektiven von außen, frischer Wind, so wie habt ihr Produkte gelauncht, wie guckst du da drauf? Das ist auch mega schön, finde ich, zu sehen, vielleicht auch das nochmal, wo mein Enthusiasmus von diesen LinkedIn-Posts herkommt. Als ich angefangen habe im Journalismus, war das, finde ich, eine ganz andere Zeit, auch was einfach generell Aufgeschlossenheit gegenüber Technologie angeht. Ich weiß noch, in meinen ersten Praktika bei Zeitungen und so, wenn ich da auch einfach innovative Tech-Internet-Sachen machen wollte, war noch viel mehr die Zeit, wo alle gesagt haben, nee, komm, Seite 3 schreiben und Print und online machen wir irgendwie mit.
Ja.
Und das ist jetzt komplett anders. Also ich habe das Gefühl, dass wirklich alle, mit denen ich zu tun habe, das ist ein bestimmter Ausschnitt natürlich, aber dass alle gecheckt haben, du musst zumindest verstehen, was da passiert im KI-Bereich. Und du kannst dich nicht davor verschließen und einfach Business as usual machen.
Ja. Vielleicht noch eine letzte Frage auch zu deiner Rolle, die mich auch total interessieren würde. Wenn du jetzt heute auf deine Aufgaben blickst, Stand Ende März, und ich versuche es mal ein bisschen einzuordnen, kontinuierlich exponentielles Wachstum der Fähigkeiten von KI-Modellen, das Gefühl, die Innovation, die hört überhaupt nicht auf in der Geschwindigkeit. Auf einmal sind Open Claude Code da. Menschen vielleicht, die auch sozusagen neugierig sind, wollen direkt mit der neuesten Technologie arbeiten. Gleichzeitig, glaube ich, differenziert sich auch, zumindest nach meiner Wahrnehmung, in den Unternehmen total aus, wer eigentlich auf welchem Wissensstand ist. Wie komplex ist es eigentlich, das Ganze zu managen? Und was ist so dein Bild der Lage eigentlich gerade, wo wir jetzt stehen?
Ich glaube, es gibt schon diesen Spagat, den du beschreibst, und wahrscheinlich mehr, je größer das Medienhaus ist. Mhm. Ne? Also Deutsche Welle hat 32 Sprachen und tausende Mitarbeitende, die auch aus ganz verschiedenen Richtungen kommen, ganz unterschiedlichen Stand haben. Aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, ob das ein persönliches Ding ist, ich finde immer diese Atemlosigkeit in der KI-Welt, ich finde das immer nicht so schlimm.
Okay.
Ich finde das nicht so beängstigend. Also ich glaube, das macht gutes Management aus, da halt irgendwie eine klare Linie zu fahren und die gesunde Mitte zu finden, nicht jeden Hype mitzumachen, nicht sofort in jede Falle zu tapsen von irgendjemand hat mich angerufen und wollte mir ein krasses Tool verkaufen und aber eben nicht langsam sein, nicht verschlafen, was wichtig ist. Und ich glaube, dass das ganz gut gelingt. Und, ja.
Aber wie gelingt das gut? Was glaubst du? Wie macht man das richtig? Also wie kann man, ist es nicht eine super komplexe Filteraufgabe, die ganze Zeit zu schauen, ist jetzt Cloud Code, Open Claw, Nano Claw, whatever, also was auch immer gerade neu rauskommt, das, worauf wir setzen müssen, vielleicht auch unsere Strategie neu justieren müssen. Mhm. Also das ist ja auch ein Problem. Ne? Wir beschließen vielleicht strategisch in eine bestimmte Richtung zu gehen, aber die Entwicklungen sind zum Teil so schnell, dass direkt nachjustiert werden muss.
Ja, also ich will nicht sagen, dass es nicht manchmal schwierig ist, weil du natürlich von beiden Seiten das abkriegst. Du hast, wie du es beschrieben hast, ne? Du hast immer die Leute, die jetzt irgendwie ganz schnell was haben wollen und dann frustriert sind, wenn du erstmal sagst, nee, Moment, Datenschutz, IT-Security, so können wir nicht haben, müssen wir erst einen Vertrag machen.
Ja.
Und auf der anderen Seite hast du auch die Leute, denen das dann, was auch immer man macht, zu schnell geht und die dann Sorgen haben oder die du mitnehmen musst oder aufpassen musst, dass die sich nicht abgehängt fühlen. Ich denke über Strategie und Innovation so nach, das war jetzt vor allem für die letzten Jahre, als KI neu war, glaube ich, mein Weg. Anders als bei vielen anderen Technologien kannst du keine Marktanalyse machen bei KI, weil es so schnell geht. Du kannst nicht gucken, was machen die anderen, du kannst nicht drauf warten und dann einfach irgendwie drei Anbieter vergleichen und dann irgendjemand durchrechnen lassen, was zu dir passt, sondern du musst es ausprobieren. Und deswegen, glaube ich, brauchst du in jedem Medienunternehmen kleine Innovationsabteilungen, die das dürfen, die schnell ausprobieren können, die nicht total eingeschränkt werden von dem ganzen großen Tankergeschäft, was drumherum ist. Und du musst die Pilotprojekte oder wie auch immer du es nennen willst, diese kleinen Testballons, die musst du natürlich klug wählen, sodass die Ergebnisse daraus dir wichtige Infos für deine Strategie liefern. Also ne, zum Beispiel, was wir gemacht haben bei der Deutschen Welle, wir haben uns ziemlich früh den Bereich synthetische Stimmen angeschaut. Mhm. Obwohl wir oder vielleicht weil wir total unsicher waren, ist das was für uns oder nicht? Was macht das mit dem Vertrauen? Also passt das zu unserer Marke? Wie findet das unser Publikum? Und vor allem, wie findet das unser Publikum in Indonesien versus Brasilien versus USA? Mhm. Das kann ja sein, dass das total unterschiedlich ist. Ich glaube, die Innovationsprojekte, die müssen die Strategie informieren und die Strategie muss aber dann sich immer weiterentwickeln und wieder quasi mithelfen, rauszufinden, was sind die nächsten Projekte, die wir machen müssen, um uns weiter vorzutasten. Mhm. Mir hat mal jemand gesagt, dass Innovation ist, wie über einen gefrorenen See zu gehen. Also du weißt, du musst ans andere Ufer, du kannst nicht einfach stehen bleiben, aber an manchen Stellen ist das Eis dünner, an manchen Stellen ist das Eis dicker und du musst halt einfach vorsichtig diese Schritte machen und manchmal zurückgehen. Genau, und ich finde, dass wir damit eigentlich ganz gut gefahren sind, weil die KI-Welt fühlt sich oft sehr schnell an, aber am Ende sind ja alle in einer ähnlichen Lage. Ne? Alle gehen über denselben gefrorenen See und alle brechen hier und da mal irgendwie kurz ein. Ich will die Metapher jetzt nicht überstrapazieren, aber ich glaube, so brenzlig, wie es manchmal scheint, wenn du halt irgendwie wirklich diesen frantic LinkedIn-Influencern zu viel Aufmerksamkeit schenkst, ist es ja nicht. Wir haben ja auch einfach ein stabiles Core-Business, was funktioniert und auch eine total breite Nutzerschaft, die auch nicht sofort jetzt alle auf ChatGPT gegangen sind. Da kann man schon einfach gemeinsam mitwachsen.
Mhm. Also ich glaube auch, wir als sozusagen Menschen, die in Medienhäusern arbeiten, die etabliert sind, die haben sozusagen auch einen ähnlichen Pace in der Adoption von KI und wahrscheinlich auch ähnliche Herausforderungen, oft ähnliche Wege damit umzugehen. Was ich dann aber schon natürlich auch beobachte, ist, dass diejenigen, die in diesen Markt jetzt kommen, die eben diesen sozusagen Korpus nicht mittragen, die nicht die etablierten Strukturen mittragen, also eigentlich klassisches Innovators-Dilemma, natürlich ganz anders sich dem annähern, auch ganz anders vielleicht auch ja auf eine gewisse Art freier sozusagen das produzieren können. Glaubst du denn, sowas ist eigentlich auch für traditionelle Medienhäuser quasi ein Ansatz zu sagen, wir entkoppeln, also glaubst du, ist es besser sozusagen das Kerngeschäft zu transformieren oder auch mal sozusagen das zu entkoppeln und zu sagen, wir machen einen Nebenstrang, in dem quasi komplett neu und anders gearbeitet?
Das ist voll die schwierige Frage, da habe ich auch viel drüber nachgedacht. wir haben uns bei der Deutschen Welle dagegen entschieden, das komplett auszulagern. Mhm. Einmal, weil das Auslagern an sich und das quasi Gründen von dem Nebenstrang, das hätte uns auch gebremst. Und das ist auch meine Erfahrung aus meiner ersten Rolle bei der Deutschen Welle, als ich Innovationsmanagerin im Lab war. Es ist sowieso immer die Challenge, die ganzen coolen Sachen, die du in diesem Sandkasten ausprobierst, in den Regelbetrieb zu kriegen. Ja. Das kann noch schwieriger werden, je weiter du vom Kerngeschäft weg bist. Also wir haben wirklich auch immer versucht, beziehungsweise das haben wir so gemacht, eigentlich jedes Testprojekt, das wir gemacht haben, haben wir immer mit einer Redaktion zusammen gemacht. Also wir haben wirklich vermieden, dass einfach irgendwelche coolen, innovativen Leute in einem Elfenbeinturm Sachen basteln und danach versuchen, das ins Haus zu verkaufen. Ja. Sondern wir haben immer, auch wenn uns das teilweise bremst, im Kleinen, haben wir immer gesagt, wir machen das von Anfang an zusammen, weil wir schon auf den Weg gucken, wie wir die Sachen, die dann sich als erfolgreich rausstellen, halt auch in den Regelbetrieb übernehmen können.
Ja.
Ja, und das ist aber auch eine Herausforderung gewesen. Also wir haben natürlich irgendwie riesige Legacy-Organisationen, fünf verschiedene Direktionen. Das ist schon auch eine Koordinationsaufgabe, dass du früh mit den Leuten sprichst, die dann später mal relevant werden, falls das Produkt irgendwie erfolgreich wird, dass du mal gerade im Sandkasten ausprobierst. Ja.
Ja. Ja. Lass uns noch mal ein bisschen tiefer reingehen in das Thema KI im journalistischen Kontext und vielleicht direkt als erstes Thema mal das Arbeiten, das journalistische Arbeiten irgendwie in den Mittelpunkt rücken und da ein bisschen drüber sprechen. Was ist aus deiner Sicht sozusagen das Wesentliche, was ihr jetzt gemacht habt in den letzten Monaten auch, um Journalisten zu befähigen, mit KI zu arbeiten?
Das Wichtigste ist auch da wieder Klarheit zu schaffen. Es gibt, glaube ich, total viel Verunsicherung über diesen AI-Act, der so halb da ist und noch nicht ganz da ist. Es gibt Verunsicherung, weil man sieht, was auch schief geht auf dem Medienmarkt, wenn einzelne Medien in Fettnäpfchen treten und gleichzeitig hast du dieses, du möchtest nicht verschlossen sein, du möchtest neue Sachen ausprobieren. Mhm. Wir haben da einfach ganz basic angefangen. Wir haben ein Web-based Training geschaffen, was einfach für alle Mitarbeitenden da ist, was so die absoluten Grundlagen vermitteln soll. Also, dass ich ein bisschen verstehe, was genau ist KI, also wirklich einfach so, wie funktioniert so ein Sprachmodell, warum kann ich dem nicht ganz vertrauen, warum klingt das cool, aber muss ich aufpassen,
also so
auch wenn der Quellen nennt.
Education, überhaupt Wissen zu vermitteln über KI.
Genau, aber also wirklich mit Fokus auf, was muss ich als Arbeitsgrundlage haben.
Ja.
Nicht, ich muss nicht irgendwie ein theoretisches Wissen haben, das nichts mit der Anwendung zu tun hat, aber ich muss auch was die rechtlichen Sachen, auch was so Datenschutzfragen angeht. Ich muss einfach nur die paar Basics wissen, damit ich ein bisschen selbstbewusster damit arbeiten kann. Unser Ziel war, dass das ganze Training 15 Minuten lang ist. Ich glaube, am Ende sind es 30 geworden oder so. Mhm. Aber wir haben viel gutes Feedback bekommen, dass es das irgendwie auch unterhaltsam ist. Und es ist ja ein Thema, das irgendwie auch dankbar ist, wenn man da ein bisschen was ausprobieren kann und dann so testweise Prompts schreibt eben in diesem in diesem Sandkasten. Genau, also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass du einfach auch aus Leadership-Sicht, dass du so ein Grundvertrauen hast, okay, die wichtigsten Sachen haben wir abgedeckt und wir haben alle auf so ein Grundniveau gehoben. Das heißt nicht, dass die dann nicht noch total unterschiedlich trotzdem in ihren Fähigkeiten sind.
Ja.
Aber dass du halt schon mal weißt, okay, niemand wird sagen können, ich wusste das doch nicht, dass ich da meine Kreditkartennummer nicht reingeben darf in dieses random Sprachmodell oder so. Das ist das eine. Das andere ist, was glaube ich super wichtig ist, dass man einfach irgendeinen Zugang zu Tools braucht. Und welches Sprachmodell das genau ist, hängt dann auch wieder von der jeweiligen Unternehmensstrategie ab. Aber wenn du möchtest, dass Leute sich irgendwie für KI interessieren und langsam lernen, damit zu arbeiten, dann musst du ihnen natürlich einfach Möglichkeiten geben, das auszuprobieren.
Mhm.
Und das halt möglichst sicher zu tun und möglichst niedrigschwellig und auch nicht nur in einem einzelnen Kurs, sondern im Alltag. Ich glaube, das waren so die zwei wichtigsten Sachen, die wir gemacht haben, so unternehmensweit. Redaktionell kommen dann halt noch die Transparenz-Guidelines hinzu.
Mhm.
Also, dass du einfach wissen musst, wenn ich KI in einem Beitrag benutze, wenn ich ein Bild zeige, das generiert ist, wie label ich das? Was sind da so auch unsere Unternehmensgrundwerte? Was ist unsere Grundhaltung? Und was sind so die Designrichtlinien, die ich da einhalten muss?
Ich glaube auch, das sind die Basics, das sind die Fundamentals, die müssen irgendwie bereitgestellt werden. Was mich natürlich auch interessiert, ist, wenn wir jetzt vielleicht auch unabhängig von deinem Medienhaus generell auf unsere Branche blicken und da darauf, wie sie sich verändert, eben durch diese Technologie. Was auch dein Bild davon ist, wo sich eigentlich diese Reise hinbewegt. Und du hast mal gesagt, dass in Zukunft Journalisten vielleicht 30 bis 40 individualisierte KI-Assistenten zur Verfügung haben werden. Also das ist ja schon eine ziemlich starke, radikale Transformation der Art und Weise, wie gearbeitet wird. Also was ist, wenn du sowas sagst, was ist das Bild, was du im Kopf hast, wie diese Arbeit in Zukunft aussehen wird?
Was mit den 30 bis 40 KI-Agenten, das kommt nicht von mir, das habe ich zitiert.
Okay.
Ich glaube, es kommt von einer Konferenz, wo ich zusammengefasst habe, was so die Dinge waren, die im Raum schweben.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich mir selber diese Prognose zutrauen würde, aber mit einem anderen hast du recht. auf jeden Fall steht das eine krasse Veränderung.
Kann gut sein, zitiert und dann, genau.
Ja.
Ja. Ja, aber nehmen wir mal an, sozusagen, also würdest du denn mitgehen, sozusagen bei der These? Ja.
Ich glaube, KI-Agenten ist gerade super schwierig, weil Leute ganz unterschiedliche Sachen im Grunde verstehen. Also ich habe das Gefühl, manche Leute sagen KI-Agent und meinen ein Custom-GPT und manche meinen einen normalen Chatbot und manche meinen wirklich einen Workflow, wo sie irgendwie mit verschiedensten Tools und verschiedensten Schnittstellen Dinge verkettet und automatisiert haben.
Ja.
Ich glaube schon, dass sich der Journalismus darauf einstellen kann, total viel mit KI im Sinne von Chatbots zu arbeiten. Also, dass es einfach ein super gängiges Recherchetool wird. Und ich glaube, das ist vielleicht bei dir auch schon so, oder zumindest kennst du Leute, für die das so ist.
Mhm.
Du hast einfach im Hintergrund ein Klot laufen. Und hier, als ich heute Morgen hierher gefahren bin mit der S-Bahn, habe ich ein paar Sachen reingetippt, die Klot jetzt macht, während wir sprechen. Und das ist super hilfreich. Einfach Recherche, Themen, Coding-Themen, egal was es ist, was in deinem Bereich relevant ist, aber das gilt nicht nur für Journalismus, sondern für alle Berufe. Ich glaube, dass es wirklich dahin geht, dass wir Sidekicks haben und die uns zuarbeiten. Und im Journalismus kann das Recherche sein, kann Konsolidierung sein, kann sein, dass sich bestimmte Agent-artige, wie soll ich das nennen, dass ich Apps habe, die für mich, während ich was anderes recherchiere, schon mal irgendwie Teaser schreiben oder schon mal Bildmaterial zusammenstellen oder einen Text umschreiben in eine hörbarere Version und dass ich dann damit weiterarbeite und das also so quasi eigentlich mehr in eine Managementrolle reinkomme, als nur alleine den ganzen Tag mit einem Stift vor einem Blatt zu sitzen.
Ja, wenn wir auf zum Beispiel die Domäne Software Engineering blicken, dann sehen wir eigentlich, dass AI-Agents schon extrem fähig sind, eben diese Aufgabe zu automatisieren. Also jetzt Dario Amodei sozusagen ins Spiel bringen, den Gründer von Anthropic und sozusagen der Firma hinter Claude. Dann hat er im letzten Jahr schon vorher gesagt, dass eigentlich so 90% des Codes, der generiert wird, eben auch von KI-Modellen geschrieben werden kann. Prognosen jetzt in diesem Jahr von ihm sagen, dass eigentlich dieser Task Software Engineering wahrscheinlich auch end-to-end vielleicht zu 90% automatisiert wird mit sozusagen den wachsenden Fähigkeiten des Modells. Meine persönliche Ansicht ist, dass natürlich im Bereich Software Engineering, da kann ich mich damit anfreunden, dass der Code nicht mehr von mir selbst geschrieben wird, weil das ist ein Artefakt, da geht's sozusagen im Prinzip um die App oder um das Programm, was am Ende sichtbar ist und das kann ich ja gestalten, wie ich möchte, solange das am Ende so aussieht, wie es meinen Anforderungen entspricht, ist sehr egal, wer den Code schreibt. Jetzt im Journalismus ist es natürlich anders, also zumindest ist sozusagen die Frage, ob wir auch als Medienhaus möchten, dass unsere Texte von KI geschrieben werden, eine ziemlich umstrittene Frage.
Mhm.
Wie blickst du darauf?
Ich glaube, was ich als allererstes kategorisch unterscheiden würde, ist, KI kann Dinge, die vorher schon da gewesen sind, gut neu kombinieren. Code eignet sich super gut, weil es einfach sehr viel Code im Internet gibt und weil es halt einfach in der Softwareentwicklung bestimmte Standards gibt, die anwendbar sind und eine Webseite folgt immer demselben Muster und deswegen hast du sehr viele Daten und hast aber auch einen sehr klaren Weg, wo du hin willst, was eine gute Website ausmacht oder eine gute App oder, ne? Also das ist quasi genau das Erfolgsrezept von KI-Coding-Agenten, dass Code so strukturiert ist und du so klare Ergebnisse hast. In gewisser Weise ist das auch derselbe Grund, warum Chatbots gut mit Text funktionieren, warum wir überhaupt quasi diese LLM-Revolution haben, weil Text halt funktioniert und da ist viel davon da. Mhm. Und du kannst tolle Gedichte schreiben, keine Ahnung, Geschichten. Aber sowohl in der Softwareentwicklung als auch im Journalismus oder im Texten, sage ich besser, das funktioniert in Bezug auf das, was da gewesen ist. Ich glaube, dass man damit viel abdecken kann, was interessant ist. Also ne, ich fast fehlerfrei einen Text umschreiben in eine Audioversion. Zusammenfassungen funktionieren super. Irgendwie KI als Recherchetool funktioniert schon jetzt total gut im Journalismus. Aber per Definition macht Journalismus auch ganz viel, was eben unvorhersehbar nie da gewesen ist, wo du ein Denken, eine Analyse brauchst, die quasi über das hinausgeht, was KIs gut machen. Analog in der Softwareentwicklung wäre das vielleicht das Weiterentwickeln von Programmiersprachen, ne? Oder ein komplexes Coding-Problem auf eine effiziente Art lösen, das halt noch nicht davor gelöst wurde. Ja. Das sind halt so Senior-Sachen. Da kennst du dich wahrscheinlich besser aus, wie viel Prozent das dann ausmacht, aber das darf man auch nicht vergessen, dass es da auch Bereiche gibt. Da könntest du vielleicht einen Agent draufschmeißen und der würde dann halt da 30 Stunden rumrechnen und halt mit lauter Sub-Agents das dann vielleicht lösen. Aber es kann auch sehr gut sein, dass das überhaupt nicht effizient ist und dass sich da vor allem in ein paar Monaten oder Jahren, wenn sich die Preise ein bisschen zurechtruckeln, dass sich dann rausstellt, dass ein Mensch einfach viel, viel günstiger und viel, viel energieeffizienter ist für diese Art von komplexen Problemen.
Mhm. Ich verstehe deinen Punkt. Also KI hat sozusagen, die Algorithmen sind im Prinzip trainiert auf einer Datengrundlage und haben sozusagen bestimmte Muster sozusagen das, was sie oder die Daten, auf denen sie trainiert wurden, eben zu reproduzieren. Und ich glaube auch, dass sozusagen die aus meiner Sicht sowas wie Agency halt etwas ist, was halt einer künstlichen Intelligenz fehlt. Also die Intentionalität, der Wille, eine Handlungsfähigkeit, genau. Das fehlt natürlich und das kommt von den Menschen, klar. Ja. Aber ich würde jetzt sagen, in der Softwareentwicklung, da kommt ja auch meine Handlungswille sozusagen rein, weil ich möchte jetzt mit Claude Code oder Codex oder was auch immer, eine App bauen, die so und so und so auszusehen hat und da und jene und diese Spezifika zu haben hat. Und das kann ich ja gut umsetzen. Trotzdem habe ich das Gefühl, und da habe ich, glaube ich, jetzt deine Antwort noch nicht ganz rausgehört, tun wir uns eben schwer, diese Art von Workflow 1:1 auf den Journalismus umzumünzen. Weil, um es sozusagen konkreter zu machen, ich könnte ja auch einfach sagen, ein Teil von dem journalistischen Arbeiten ist, ich habe verschiedene Quellen, die ich kombiniere, vielleicht auch basierend auf meinem sozusagen meiner Idee etwas zu sagen, aber das Niederschreiben vielleicht, das kann ja auch die KI machen, oder?
Ja, also ich rede jetzt nur über das, was technisch möglich ist, nach meiner Ansicht, nicht was ich glaube, dass man machen sollte oder das zu der jeweiligen Marke passt, weil da kommt es wieder darauf an, was die Nutzenden auch wollen, was so das Zusammenspiel zwischen Nutzenden und Gesellschaft und Journalismus ist. Ich glaube, was es dir im Coding leichter macht, ist eine Überprüfbarkeit. Du kannst es halt einfach, du compilest es dann und dann läuft es oder läuft nicht.
Okay.
Und dann kriegst du, da ist ein Bug drin. Das ist im Journalismus nicht so leicht. Also du hast Grounding, sagt man ja auch so ein bisschen dazu. Du brauchst für jede Art von KI-Arbeit irgendeinen Anker in der Realität und irgendjemand, der da quasi dir diese Überprüfbarkeit sicherstellt. Und das ist am allereinfachsten bei sowas wie Schach, weil da gibt es einfach die Regeln und da kannst du checken, ist das ein legaler, wie auch immer.
Ja, ist das regelkonform?
Ist der Zug erlaubt oder nicht?
Ja.
Und im Coding kannst du halt einfach gucken, funktioniert das Programm oder nicht und kannst das ganz gut überprüfen. Und im Journalismus, ich will nicht sagen, dass das gar nicht möglich ist, weil da gibt es auch spannende Experimente, dass du auch wieder dann andere Sprachmodelle Dinge überprüfen lässt und dass du quasi ein Modell generiert einen Text, ein zweites vergleicht den generierten Text mit der Originalquelle. Und dann kannst du schon so ziemlich gut einschränken, welche Fehler passieren und relativ viel ohne Menschen machen. Aber im Grunde ist das, was Journalismus ist, im besten Fall, ist ja überhaupt das Zusammenstellen von neuer Information. Also du hast eigentlich ein Grounding, was von einer Person vor Ort kommt, die an einem Schauplatz war, wo sich was ereignet hat. Oder du hast ein Grounding, was aus einer Parlamentssitzung rauskommt. Oder eben die Leistung des Journalismus ist ein Kombinieren von verschiedenen Informationen, basierend aber auf einem echt tiefen Fachwissen. Mhm. Und also ne, jetzt eine Analyse zur Situation im Iran oder sowas, kann ich mir irgendwie von einem Chatbot wahrscheinlich machen lassen. Mhm. Ist dann ziemlich random, auf was für Quellen die zurückgreift oder nicht. Kann total sein, dass dann für mich spannende Erkenntnisse da rauskommen. Aber ich glaube, ganz viel von erfolgreichem Journalismus lebt davon, dass ich auch den Expertenfiguren vertraue. Dass ich einfach auch weiß, hey, jemand, der sich seit 40 Jahren mit Politik beschäftigt und einfach diese ganzen Player kennt in der Region und auch total viel mit Leuten wirklich vor Ort spricht, von dem will ich jetzt wissen, was der individuell denkt, wie sich die Situation weiterentwickelt. Und das sind dann, glaube ich, so die Bereiche, da haben wir in den letzten Jahren im Journalismus, glaube ich, sehr viel abgedeckt, was tatsächlich gar nicht so unser USP ist, weil wir einfach in der Internetlogik auch gearbeitet haben und so ein bisschen was von allem machen mussten. Ne? Über das, worüber alle reden, wollen wir jetzt dann auch mitschreiben. Und das heißt, wir schreiben auch nur eigentlich von verschiedenen Online-Quellen ab und machen halt da so unseren eigenen Spin draus. Das ist das, was Sprachmodelle jetzt können. Aber ich glaube, das deckt nicht das ab, wofür Journalismus eigentlich da ist. Und
Ein letztes Mal bemühe ich noch diese Software-Entwicklungsanalogie, weil was mir auffällt, also ich gehe da total mit dem, was du gesagt hast. Ich glaube auch, dass Journalismus eben diese Expertise braucht und und dass das auch etwas sein muss, was in den Händen derjenigen bleibt, die am Ende auch das verantworten, die auch sagen, schau mal, das ist sozusagen Informationen, die ich in die Welt stelle und ich stehe dafür mit meinem Namen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Was mir so ein bisschen auffällt, ist natürlich als Softwareentwickler ist es ja, du hast eben gesagt, es gibt das Deterministische, ich kann sozusagen einen Test schreiben und wenn der Test durchläuft, dann ist die Software gut. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass es gute Software ist. Und das sehen wir ja auch. Also Software ist eigentlich nur dann gut, wenn sie ein reales Problem in der Welt löst für jemanden, der diese Software benutzt. Und das ist viel, sagen, weniger technisch eigentlich, sondern es ist vielmehr sozusagen auch die Schnittstelle zwischen dem Menschen und der Maschine. Dass ich eigentlich glaube, der Softwareentwickler muss im Prinzip das ja auch können. Der muss auch seine Kunst beherrschen, so wie der Journalist sozusagen thematisch und inhaltlich mit den Quellen richtig arbeiten kann. Und
er braucht gute Produktmanager an seiner Seite und gute Marktresearch und das ganze Zusammenspiel, gute DesignerInnen.
Und dann ist aus meiner Sicht vielleicht eigentlich so das Verbindende, dass quasi, wie du hast es eben auch schon gesagt, es ist sozusagen ein stärkerer Grad der Delegation von Aufgaben, die eben zunehmend KI übernimmt, aber eine Art Management, die KI-Management, die tatsächlich jetzt irgendwie real wird, oder? Wie siehst du das?
Stimmt, nee, und du hast eigentlich total recht, dass auch dann der Unterschied gar nicht so groß ist zwischen Softwareentwicklung und anderen Sachen. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Grade von wie gut die KI bestimmte Aufgaben löst, einfach basierend auf, wie gut ist die Datenlage.
Ja.
Vielleicht sind wir nicht so weit weg von diesen 30 bis 40 Agents, wie auch immer du das siehst, aber ich glaube, das sind schon einfach extrem mächtige Tools, wenn du sie siehst als Tools, die dir zuarbeiten. Und dann musst du halt überlegen, wie viel von deinem Business ist trotzdem noch, wo ist die Intentionalität wichtig? Wo muss ich einfach genau mein Publikum kennen und auch eine Beziehung zu meinem Publikum aufbauen? Und ne, also auch egal, ob ich quasi ein Legacy-Media-Haus bin oder halt ein einzelner Influencer, der TikToks macht, da glaube ich, wissen wir ganz viel noch nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es einen großen Wert hat, wenn da eine echte Person ist, die glaubwürdig auch vermittelt, wer sie ist, wo sie herkommt, warum sie sich für bestimmte Themen interessiert und die auf eine bestimmte Art auch erzählt, im Vergleich zu halt eher generischen KI-Influencern, die auch irgendwie Informationen zusammenfassen und weiterspielen und so vielleicht auf den ersten Blick dasselbe machen, aber halt, wo die wirklich diese menschliche Kommunikation fehlt. Also Sprache ist ja eigentlich für Kommunikation. Mhm. Sprache ist eigentlich dafür da, weil ich irgendeine Idee habe, die ich dir sagen will oder weil ich irgendwas gehört habe. So. Und ich finde, das ist wichtig, dass du es weißt. Und ich glaube, das ist super relevant, dass es dabei mein Ich gibt, dass deinem Du was sagen will und nicht einfach nur irgendeine Textgeneration aus dem Äther raus.
Ja. Lass uns über AI-Slop sprechen. Mhm. Was ist für dich AI-Slop?
AI-Slop ist Durchschnitt. Mhm. Also
ist es was Schlechtes?
Muss man auch, ist es langweilig. Mhm. Muss man auch differenzieren, weil du kannst auch bei vielen AI-Tools, die, wenn du klug promptest oder die irgendwie auf eine sinnvolle Art benutzt, kannst du sie auch wegbringen von diesem Durchschnitt. Aber per Definition, was so diese ganzen Large Language Modelle oder die großen Datenmodelle machen, ist eigentlich was erzeugen, was in der Mitte von dieser Bell Curve drin ist. Mhm. Und das kann praktisch sein, das funktioniert gut, wenn ich ein Piratengedicht über Friedrich Merz schreiben lassen will. Ja. Dann weiß die KI quasi, was ist die Essenz von Friedrich Merz und die Essenz von einem Pirat und das kriegt die dann irgendwie hin. Und das ist dann vielleicht lustig oder in vielen Fällen nützlich. Genau deswegen können diese Dinge schreiben.
Ist das für dich noch
spannend?
Ist das noch AI-Slop?
Ein Piratengedicht über Merz?
Ja.
Kommt drauf an, das ist aber dann genau wieder die Sache, da wo es sich entscheidet, ob Slop ist oder nicht, ist, was will die Person, die das generiert hat, vermitteln? Also okay. Ich glaube, es ist dann, ich weiß überhaupt nicht, warum ich auf ein Piratengedicht über Friedrich Merz jetzt gekommen bin.
Das ist ein schönes Beispiel.
Weiß nicht, ob es das beste Beispiel ist. Aber wenn ich was total Wichtiges zu sagen hätte über Friedrich Merz und mir das dann hilft, das in Piratensprache zu machen, dann ist es nicht Slop. Mhm. Aber dann ist es nicht Slop, weil ich die Idee hatte, quasi, dass jetzt gerade im Zeitgeist wieder mal das, was ich dir vermitteln will, dass man das mit Piratensprache macht und die KI ist nur das Werkzeug, das mir dann hilft, das auszudrücken.
Es gibt ja jetzt mit den Video-KI-Tools auch Explosion eigentlich von KI-Content auch auf den sozialen Medien. Ich glaube, das ist auch, was viele mit dem Begriff AI-Slop dann assoziieren. Da gibt es virale Trends wie eine Katze, die Gitarre spielt oder ähnliches. Ist das auch AI-Slop?
Stimmt. Das ist eigentlich, wenn ich an AI-Slop denke, dann habe ich genauso diese Katze im Kopf auf dem Kreuzfahrtschiff, deren Baby dann von einem Hai geklaut wird und die dann ins Fitnessstudio geht und total fit wird und so weiter. Genau. Also ich glaube, Slop ist für mich genau die Art von Content, die nicht kommunizieren will, sondern die auf irgendwelche Metriken hin optimiert ist, die nichts mit den eigentlichen Bedürfnissen der Menschen zu tun haben. Also diese Videos funktionieren, weil Menschen die angucken, weil du als Mensch da hängen bleibst und denkst, so, wow, diese Katze ist total ripped und das arme Baby wurde von dem Hai entführt.
Ja,
so. Aber das funktioniert nicht, weil das immer das ist, was ich als Mensch wissen wollte, weil mich immer diese Katzengeschichten interessiert haben, sondern weil da halt die Art, wie die Algorithmen auf Social Media funktionieren, halt dazu führen, dass ich einen WTF-Moment habe, dass ich ein bisschen länger drauf bin, dass ich irgendwie das Video zu Ende gucke oder dass halt irgendwas emotional mit mir macht, dass ich nicht weiter scrolle. Mhm. Und ich finde, Content, der auf das optimiert ist, also auf die Algorithmenlogiken, das ist Slop.
Mhm. Ich kenne auf jeden Fall ich glaube, das ist ein kleines Äffchen, so eine Cartoon-Figur, die Spanisch redet und immer so Gerichte probiert und das dann so kommentiert.
Nicht,
das ist ein bisschen so ASMR-Style. Und ich gucke die von Anfang bis Ende tatsächlich.
Warum? Ist es dieses ASMR?
Irgendwie ist es interessant. Ich weiß auch nicht. Mhm. Also
erinnerst du dich dann danach noch dran? Also erzählst du das weiter?
Ich erzähl's dir ja gerade.
Ja, okay, aber also wir haben jetzt eine Metadiskussion. Es ist so, wenn du so Äffchen-Videos guckst, erzählst du dann jeden Abend irgendwie deiner Familie, was das Äffchen als Neuestes probiert hat oder so?
Nee. Okay. Ja. Aber das mache ich generell nicht so oft bei Content auf Social Media. Mhm. Ich glaube, das hat so eine sehr geringe Verweildauer in meinem Gehirn.
Ja, genau. Aber ich glaube, das ist ein Punkt, dass das vielleicht, wenn wir über Qualität reden, auch journalistische Qualität ein Unterschied sein könnte zwischen Slop und wichtiger Information oder auch nur einfach wirklich, wirklich interessanter Information. Ne? Wenn du was weitererzählst, das ist ja irgendwie so der größte Ritterschlag und das passiert bei vielen von diesen Social Media Sachen nicht, weil die, also ne, ich sage gar nicht, dass die nicht funktionieren, weil also diese ganzen Seiten, diese ganze Aufmerksamkeitsökonomie funktioniert ja offensichtlich sehr gut.
Ja.
Aber ich glaube, die geht so sehr basal in so bestimmte Gehirndinge rein, die wir als Menschen haben, dass wir halt dann einfach neugierig sind und nicht weiter scrollen wollen oder halt uns wundern über was oder wütend werden über was. Das ist, glaube ich, diese ganze Social Media Ökonomie, die sehr gut funktioniert. Und es ist aber was anderes als, welche Informationen braucht die Gesellschaft, welche Informationen brauchst du als Mensch, um Entscheidungen für dein Leben zu treffen, was willst du wissen über die Ereignisse in der Welt, was willst du Wissen von anderen schlauen Leuten, weil das irgendwie dein eigenes Denken anregt. Es sind quasi so zwei sehr verschiedene Arten von Content.
Gleichzeitig sehen wir, dass natürlich auch traditionelle Medienhäuser immer mehr auf den sozialen Medien stattfinden. Und ich sehe es ähnlich, wie du es eben angesprochen hast, die Algorithmen der sozialen Medien, Personalisierung, die das sozusagen Gestalten des Newsfeeds ist eben darauf optimiert, dass Engagement als zentrale Metrik eben maximiert wird und aus meiner Sicht eben da auch, ja, das ein Stück weit auch unabhängig ist davon, ist der Content jetzt mit KI generiert oder eben nicht. Also
in dem Bereich ja, glaube ich total. Weil da geht es auch viel um Ablenkung oder einfach nur um Entertainment.
Ja,
oder möchte gerade nicht über die ganzen anderen anstrengenden Sachen nachdenken und deswegen scrolle ich eine halbe Stunde Instagram. Ich kenne das ja auch.
Ja. Aber ist es dann sozusagen, also ist es dann richtig, AI-Slop zu sagen? Oder gibt es nicht eher quasi im Bereich der Content-Welt Slop und nicht Slop?
Guter Punkt, ja. Schon. Vielleicht macht AI mal wieder was sichtbar, was schon davor eigentlich existiert hat.
okay, ja. Also, weil die Anschlussfrage wäre dann natürlich, wie nutzt man KI, ohne dass es halt Slop wird?
Ich glaube, da geht es wieder um die Intention und das Verständnis für die Beziehung, die ich zu meinem Publikum habe.
Ja.
Also, was habe ich zu sagen, was interessant ist? Was will ich dir vermitteln? Und dann, das ist, glaube ich, was, wo KI helfen kann. In der Vergangenheit hat Journalismus zwangsweise, je weniger digital er war, desto mehr raten müssen, was die Leute interessiert. Ne? Also da musste ich einfach, auch ich als Journalistin, musste einfach mit meinem Umfeld reden und dann hoffen, dass das irgendwie repräsentativ ist und dass die Sachen, die mich interessieren und alle meine Freunde, die ich mir hier ausgewählt habe, dass das dann das ist, was auch die Leute interessiert, die die Zeitung kaufen. Was halt total oft einfach, glaube ich, nicht der Fall ist, weil man ja immer in seiner eigenen Bubble gefangen ist. Ja. Und das Digitale ermöglicht dir schon, also schon seit es das Internet gibt, mehr Daten darüber zu haben, die total wertvoll sein können, um aus einer Bubble rauszukommen und um zu gucken, welcher Artikel wird überhaupt zu Ende gelesen, welches Video wird überhaupt zu Ende geguckt. Das ist total cool. Wenn ich halt nicht überoptimiere, dann nur auf Engagement-Metriken und nicht nur irgendwie auf Clickbait-Headlines gehe. Und die KI im besten Fall, glaube ich, hat das Potenzial, dass ich noch viel besser mein Publikum verstehe und einfach wirklich so einen tollen Netzwerkgedanken ausnutzen kann, dass ich theoretisch eigentlich ein Stück Content publizieren kann und dann können da 1000 Leute in den Kommentaren drüber diskutieren oder könnten auch Sprachnachrichten aufnehmen und mir schicken oder was auch immer. Und die KI hilft dann zu sortieren, was ist hängen geblieben bei denen, was wünschen die sich eigentlich noch mehr, was haben die noch für Folgefragen, wo sind die Lücken, wo ist auch untereinander im Publikum eine spannende Diskussion entstanden, wo können die sich auch gegenseitig noch helfen, das Thema besser zu verstehen. Das sind, glaube ich, richtig coole Möglichkeiten. Und am Ende muss ich aber diese ganzen Informationen nehmen, als Individuum oder als Medienhaus oder wie auch immer. Und das, was ich da gelernt habe, über was für mein Publikum relevant ist, für deren Leben, das muss ich übersetzen in mein nächstes Stückchen Content oder in meine nächste Recherche. Das muss mir helfen, mich zu verbessern in meinem Verständnis der Welt, damit ich das dann wieder aufbereiten kann und wieder zurückgeben kann. Das kann so ein wunderschönes Flywheel werden eigentlich, weil die KI halt hilft, da die Masse zu vernetzen und einfach Informationen zugänglich macht auf einer Skala, die es bisher noch nicht gab.
Absolut. Du hast vorhin auch im Kontext von Slop über das Thema gesprochen, dass KI natürlich irgendwie immer diese Tendenz hat, so das Mittelmaß abzubilden. Ja. Du hast es auch mal als Zentralisierung beschrieben und hast auch gesagt, dass eigentlich Dezentralisierung etwas wäre, was uns total helfen würde. Was genau meinst du damit?
Was ich meine ist, dass es mir generell Sorgen macht, wie wenig große KI-Firmen Modelle bereitstellen und wie Mainstream das schon mal ist. Weil ich glaube, wenn ich sage, dass Journalismus von der Beziehung lebt und von der Relevanz für das Publikum, dann heißt das ja, dass ich zumindest die Möglichkeit haben muss, möglichst divers zu sein, möglichst dezentral zu sein. Weil das Individuum in einem Dorf hat vielleicht ganz andere Ideen, ganz andere Bedürfnisse als irgendwie eine Person, die 20 Jahre älter ist und in der Stadt wohnt. Und ich möchte möglichst nah bei deren Lebensrealitäten sein. Das ist aber schwieriger, je mehr diese KI-Tools irgendwie die ganzen Daten zusammenfassen und in so ein eines großes, durchschnittliches Ganzes matschen. Und richtig beängstigend ist es für mich, wenn ich halt jetzt gerade über die geopolitische Situation nachdenke, über die Politik in den USA, wenn man sieht, wie sich die Tech-Giganten auch sehr schnell in der Linie einfinden und bei der Trump-Regierung einschleimen, weil da kommst du halt in Bereiche, wenn, ne, gerade wenn ich sage, die Medienunternehmen sollen offen sein und sich für KI interessieren und KI-Tools in ihre Workflows einbauen, du willst da keine Abhängigkeiten schaffen auf Tools, die am Ende zu einer Zensur führen können. Und das ist aber, glaube ich, eine sehr reale Gefahr. Also schon jetzt kannst du mit Chatbots über bestimmte Themen nicht sprechen, einfach weil irgendwo in den USA Produktentscheidungen getroffen wurden, ah, das ist zu sexy und das ist Gewalt, da wollen wir nicht drüber sprechen. Das ist für den Journalismus fatal, weil du, ne, ja, du möchtest meinungsfrei sein und du möchtest in der Theorie über alles reden dürfen und du möchtest bei der Recherche auch alle Optionen haben und möchtest nicht, dass der Content vorgefiltert ist, weil irgendwo ein Pornobegriff drin war oder ein Begriff, der vermeintlich irgendwie gerade als pornografisch gilt, vielleicht aber total politisch gesteuert ist, weil Trump gerade keinen Bock auf Queerness hat.
Jetzt haben wir natürlich das Dilemma, wir können uns entscheiden, ob wir Modelle aus den USA nehmen oder aus China, bis auf wenige Ausnahmen, muss man auch sagen, gibt ja auch europäische sozusagen ernstzunehmende Modellersteller, ja, wie jetzt Mistral zum Beispiel. Ne? Mhm. Aber auch da muss man dann fairerweise auch wieder sagen, zum Teil sehr stark eben finanziert aus den USA wieder. Das ist aber ja natürlich auch ein Problem, was, glaube ich, die die Schlagweite einfach von Medienunternehmen natürlich bei Weitem übersteigt, sondern eigentlich ein grundsätzliches Problem von technologischer Souveränität in Europa, was wir angehen müssen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, jedes Medienhaus muss jetzt anfangen, ihre eigenen LLMs zu trainieren, das kann ja nicht das Szenario sein, auf das wir hinarbeiten. Also was ist sozusagen, was ist ein pragmatischer, gangbarer Weg?
Ja, LLMs trainieren, da hast du recht, das führt zu weit. Da könnte man überlegen, ob man das als Zusammenschluss von Medien macht.
Ja.
Gibt's ja aber auch Initiativen, ne? Also die fast alle europäischen Staaten fördern ja gerade irgendwelche eigenen LLM- und Dateninfrastrukturprojekte mit und da kann man dann gucken, wie man das nutzen kann. Für mich bei der Deutschen Welle, wir haben gesagt, wir möchten einfach die Flexibilität haben und wir möchten einen Verhandlungshebel haben. Das Problem, dass wir uns von Softwareanbietern abhängig machen, ist auch nicht neu. Also, ne, musst du ja immer als Medienunternehmen oder als jedes Unternehmen, musst du immer überlegen, was wollen wir in-house machen, was wollen wir kaufen. Das ist immer eine schwierige strategische Entscheidung, da ist immer die Gefahr da, dass man irgendwas falsch macht oder dass man nachjustieren muss. Gerade bei einem großen Medienhaus wie bei der Deutschen Welle und gerade in einem super volatilen, sich in Veränderungen befindenden KI-Markt, muss man aber halt, finde ich, gucken, dass man möglichst flexibel ist, weil die, das ist so ein bisschen das, was ich am Anfang gesagt habe, du kannst keine Marktrecherche machen, du kannst nicht einfach sagen, ah ja, dieser Anbieter ist seit 30 Jahren etabliert, mit dem fahren wir gut, mit dem machen wir jetzt einen Vertrag für die nächsten 20 Jahre. Und deswegen haben wir ziemlich früh angefangen, einfach ein Interface zu bauen für unsere Mitarbeitenden, dass die immer dasselbe Tool sehen, also dass die einfach eine Oberfläche haben, die gleich bleibt, dass die sich nur eine URL bookmarken müssen, dass die in unserem Web-based Training und in allem, was wir machen, dass da quasi einfach deren eine Anlaufstelle klar ist und dass wir im Hintergrund aber über die APIs, über verschiedene Verträge, die sich ständig ändern können, da unterschiedliche Sprachmodelle anschließen können.
Okay, also dann, eine Art Handlungsspielraum einfach.
Sich genau, und damit fühle ich mich eigentlich total wohl, weil dann können wir, also ne, du hast ja einerseits, dass du möchtest die neuesten und besten Modelle haben. Und andererseits kann es aber sein, dass die dann irgendwann, dass der Moment kommt, wo das politisch nicht mehr zu dir passt oder also inhaltlich quasi da irgendwas zensiert wird. Oder auch ganz banal ist, die einfach die Preise anheben. Ne? Wenn wir jetzt einfach sagen würden, alles auf Microsoft und die sagen aber in einem Jahr, dann kostet das 50 statt 30 pro Mitarbeiter oder sowas. Das können wir uns nicht leisten, uns da so abhängig zu machen. Und mit diesem System, was wir aufgebaut haben, was eigentlich auch nur halt eine total basic anpassbare Oberfläche ist, können wir aber sagen, okay, im allerschlimmsten Fall, wenn wirklich irgendwie alle großen KI-Anbieter für uns zum Beispiel rausfallen würden, weil die alle über Nacht zu teuer werden oder politisch nicht tragbar, dann haben wir auch noch ein lokales Modell im Keller auf unseren eigenen Servern. Und dann ist nicht so, dass unsere ganzen Prozesse komplett zusammenbrechen. Und ich glaube, das ist ein Risiko, mit dem man total gut leben kann. Weil wie gesagt, du hast es ja auch, das ist bei E-Mail genauso. Kann immer passieren, dass irgendjemand, mit dem du einen Vertrag gemacht hast, pleite geht oder plötzlich nicht mehr cool ist oder plötzlich zu teuer ist. Und ich glaube, was du halt nicht willst, ist, dass du alle 2 Jahre umschulen musst. Weil das ist bei einem, je größer dein Unternehmen ist, kostet dich das einfach sehr viel Zeit und sehr viel Geld, auf eine neue Software umzustellen. Das ist was anderes, als wenn du ein Startup bist oder einfach eine Privatperson, dann, keine Ahnung, kann ich natürlich diesen Monat mein Cloud kündigen und nächsten Monat wieder OpenAI nehmen und übernächsten Monat wieder Microsoft. Mhm. Aber das kannst du dir halt als großes Unternehmen nicht leisten.
Mhm. Wir haben eben schon über Big Tech gesprochen. Jetzt ist natürlich so, dass wir eine gewisse Asymmetrie haben hinsichtlich dessen, wo das Geld hinfließt, was in KI investiert wird. Es wird sehr viel investiert in Rechenzentren, in Chips, in Infrastruktur, aber kaum was in eigentlich den Content, den man auch braucht, um die Modelle zu trainieren. Was ist eigentlich dein Blick darauf, sowohl was das Training anbelangt, also was alles schon geschehen ist und was eigentlich in Zukunft passieren muss in der Medienwelt, damit das ein fairer Markt ist?
Ja, das ist eine super spannende Frage und das ist auch was man jetzt, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt noch nicht beantworten kann, mhm. weil noch ganz viele von diesen Urheberrechts- und Licensing-Fragen vor Gericht sind. Also sehr viele Medienunternehmen haben geklagt. New York Times ist, glaube ich, das bekannteste Beispiel, die OpenAI und Microsoft und ich glaube andere verklagt hat, weil sie einfach gesagt haben, Moment mal, so funktionierte unser Abo-Modell noch nie, so funktionierte noch nie unser Zugriffsmodell. Und vielleicht so um ganz kurz die Debatte für die nicht so verfolgen, einmal zusammenzufassen. Die Modellbetreiber, die AI-Firmen, die sagen, wir lesen das Internet und lernen daraus und auch ein Mensch darf ja das Internet lesen und daraus lernen.
Richtig. Sie fühlen sich im Recht auch in dem, wie sie es tun, sozusagen.
Genau, also sie sagen, es ist keine Kopie. Richtig. Und ne, Urheberrecht, ja. Copyright, da geht es um Kopien. Und das heißt, wir haben eine super interessante technologische Debatte, auch wo es wirklich auch jedes Mal unterschiedlich ist, wenn du ein neues Gerichtsurteil liest, wie die entsprechende Richterin oder der Richter das auslegt. Haben die Modellbetreiber quasi da Daten kopiert? Haben sie was runtergeladen? Kommt auch einfach aus einer Zeit, als die Welt noch anders war, als du halt ein Buch kopieren konntest oder nicht. Und dann konntest du sagen, durftest du das oder nicht. Was ich glaube, was wir Medienunternehmen machen müssen, ist, wir müssen und dürfen total selbstbewusst sein, dass das, was wir produzieren, wertvoll ist. Und wir hatten, glaube ich, schon mal ein größeres Selbstbewusstsein, was das angeht, und haben das ein bisschen verloren mit dem Internet, weil wir aus Versehen uns selber und das Publikum dran gewöhnt haben, dass es da sehr viel for free gibt. Mhm. Da gibt es auch spannende ökonomische Debatten drüber, ob das ganz früher mal ganz anders war, vor der Zeit der Druckerpresse. Also wann quasi waren die Zeiten, wo man mit Informationen überhaupt Geld verdienen konnte und wo die Gesellschaften Bewusstsein dafür hatte, dass das das ist, wofür ich zahlen will, und wann ist vielleicht Information sowieso ein Gut, was schwer zu vermarkten und schwer zu kommerzialisieren ist.
Was heißt das konkret? Also du sagst, Medienhäuser, die dürfen sozusagen diese Überzeugung haben, dass das, was sie produzieren, wertvoll ist. Mhm. Gehe ich vollkommen mit. Wie schaffen Medienhäuser dann die andere Seite davon zu überzeugen, dass sie dann bitte auch dafür bezahlen? Also was heißt das konkret?
Mhm. Ja. Also ich weiß gar nicht, ob man Überzeugungsarbeit leisten muss, weil das sind Sachen, die sich hoffentlich einfach ökonomisch und gerichtlich klären. Okay. Was ich machen muss, ist nur klar sagen, was ich anbieten kann, was ich anbieten will. Und klar dagegen vorgehen, wenn Content geklaut wird.
Ja. Ja.
Wie das in der Zukunft aussehen könnte, ist Verhandlungssache, aber ich glaube, man könnte sich zum Beispiel Modelle vorstellen, dass KI-Abfragen genauso ein Abo brauchen, wie Menschen ein Abo brauchen. Also in dem Moment, wo ich was publiziere auf meiner Webseite, einen Text, eine Audiodatei, da können da Menschen vorbeikommen, können da Bots vorbeikommen. Beides belastet ja auch meine Server, beides kostet mich ja auch irgendwie Geld. Die ganze Produktion von der Information, die da steht, hat mich Geld gekostet.
Also glaubst du an so ein Micropayment-Modell, wie das zum Beispiel Cloudflare versucht zu etablieren?
Zum Beispiel, genau. Ich glaube, du musst schon Informationen als Rohstoff sehen, den die Modelle brauchen. Und das ist das, was ich so spannend finde, weil ich glaube, es gab keine bessere Zeit, also zu meinen Lebzeiten nicht, und ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte ich zurückgehen kann, aber es gab keine andere Zeit, die ich kenne, in der Informationen so wertvoll waren für kommerzielle Anbieter, die ganz viele Milliarden Dollar haben. So, die brauchen unsere Daten. Und ich glaube, man muss noch unterscheiden, was sind Trainingsdaten und was sind Grounding-Daten. Mhm. Und da ist der Journalismus besonders stark. Also Trainingsdaten heißt irgendwas, das ich meinem Modell beibringe, wie Sprache generell funktioniert. Ja. Da kann man wahrscheinlich noch so viel klagen, die finden schon genug im Internet, das in Grauzonen oder total greifbar ist, in Foren. Die können gemeinfreie Bücher runterladen, noch und nöcher. Die können, ne, da gibt es dann im Einzelnen Streit. Aber die Grounding-Daten, also ist jetzt heute was passiert, war da jemand aus meinem Medienunternehmen vor Ort und hat da ein Foto gemacht, hat da, kann auch bürgen für die Wahrheit dieser Information, kann einfach von der Originalquelle die Information bereitstellen. Das ist, glaube ich, unglaublich wertvoll, weil ohne das sind einfach Chatbots auch wertlos im Aktualitätsbereich.
Du hast eben schon was Interessantes gesagt, das Internet, wir haben uns daran gewöhnt, dass da vieles frei ist und ich glaube, in der Entstehung des Internets war das auch ein leitender Gedanke. Das Internet ist ein freier Raum, es ist auch ein Raum, in dem nicht kommerzielle Wissensangebote entstehen können, Wikipedia, wo gemeinsam dran gearbeitet wird. Und wenn wir jetzt darauf schauen, kann man sich ja in unterschiedlichen Studien angucken, wie sozusagen die Grounding-Antworten zusammengestellt sind oder in der Häufigkeit verteilt sind in den verschiedenen Chat-Apps, dann sieht man eben, dass tatsächlich der größte Teil eben aus diesem freien Internet nach wie vor kommt. Also ich will gar nicht sozusagen dein Argument verbessern. Ich teile das, dass sozusagen für ein vertrauenswürdiges Grounding die journalistischen Inhalte extrem wertvoll sind. Nur sehen wir auf der anderen Seite in der Realität, dass auch die KI-Anbieter sich natürlich diesem freien Content bedienen.
Super Punkt. Dann kann ich es nochmal ein bisschen konkreter machen. Ich glaube, was wertvoll ist und wertvoller wird, je mehr wir auch als Gesellschaft insgesamt verunsichert sind von dem ganzen KI-Slop und von dem neuen Internet, wo man wenig vertrauen kann und dieses ganze Postfaktische hat. Was wertvoll ist, ist eine Bestätigung von Informationen von vertrauenswürdiger Quelle. Da kann man als Gesellschaft auch total debattieren, was ist eine vertrauenswürdige Quelle und wann nicht, was nicht. Auch wann ist das überhaupt relevant und wann will ich einfach nur den Content, der mein Weltbild bestätigt. Aber das ist, finde ich, was, wo es noch ein total großes Potenzial gibt für Medienmarken oder für alle, die Informationen verifizieren können, die zur Quelle gehen können, die vielleicht auch gemeinsam ein Netzwerk bilden können und sagen, stimmt, ich war auch mit im Raum. Das, was diese andere Zeitung da schreibt, stimmt. Das, was diese andere Journalistin gehört hat, habe ich auch gehört. Das Zitat wurde wirklich so gesagt. Und egal, was jetzt alle für Soundbites daraus generieren, die auch klingen wie die Stimme von der Politikerin. Wir waren im Raum und wir können das bestätigen. Also das hat, glaube ich, einen Wert. Und da muss man halt überlegen, wie steuert man dieses Netzwerk und wie schafft man es dann, dass das wirtschaftlich ist. Und da, also das ist aber auch ein Problem, das haben wir schon vorher gelöst. Ne? Auch Straßen sind irgendwie für alle da, aber andererseits hast du dann hier und da eine Maut oder musst überlegen, wer zahlt welche Steuern, damit wir das halt als Gemeinschaft bezahlen können. Ich finde den Gedanken von diesem ursprünglichen freien Internet total schön und ich finde es super, wenn möglichst viele Menschen einfach Informationen teilen, von denen sie denken, dass sie für andere relevant ist. Aber ich glaube, es ist eine andere Frage als die Frage, ob Medienunternehmen irgendwas leisten können, was einen Wert für die Gesellschaft hat und auch einen ökonomischen Wert hat, gerade für diese Sprachmodellanbieter. Ja.
Du hast gesagt, das ist gerade sozusagen im Prozess, dieses ganze Thema. Wie blickst du da drauf für dieses Jahr? Was glaubst du, wie realistisch ist, dass sozusagen wir das hinbekommen, dass mehr Vertrauenswürdigkeit vielleicht auch in KI-Apps geraten kann, mehr qualitätsvoller Journalismus, der auch sozusagen sich dann auch lohnt für diejenigen, die ihn produzieren.
Ich habe so eine Zeit noch nie mitgemacht. Ich weiß auch nicht.
Schau in die Glaskugel.
Kann auch schwer sagen, wie jetzt die Gerichtsverfahren zum Beispiel, werden die noch ein Jahr dauern oder zwei oder fünf? Das weiß ich einfach nicht. Ja.
Ich glaube, das weiß wahrscheinlich auch keiner gerade, oder?
Ja, und dazu kommt ja, dass wir auch einfach diese krasse AI-Bubble haben, wo es auch sein kann, ne, dass egal, was ich jetzt mit einem Player verhandle, dass sich das auch nochmal konsolidiert bald, dass da auch nochmal ein paar KI-Unternehmen pleite gehen und dann wissen wir nicht, ob wir dann nächstes Jahr mit Google sprechen oder mit Microsoft oder mit jemand ganz anderem oder mit keinem, weil KI mal vielleicht auch eine kurze, uncoole Phase bekommt und
wäre was ganz Neues, aber vielleicht auch erfrischend.
Sehr schwer, irgendwie in die Glaskugel zu gucken. Wo ich ein gutes Gefühl habe, ist, dass Medienunternehmen zusammenarbeiten und wirklich Lust haben, über diese Fragen nachzudenken und wirklich verstehen, dass es jetzt ans Eingemachte geht. Wir hatten auch vor KI schon eine Medienkrise, wir hatten schon davor viele Fragen zu unserer Beziehung zum Publikum, zu Vertrauen, zu unserer Rolle in der Gesellschaft, zur Finanzierung. Das alte Anzeigenmodell funktioniert schon lange nicht mehr und das ist immer irgendwie so meine Art von verzweifeltem Optimismus. Aber die KI-Veränderungen zwingen uns einfach mal so ein paar Fragen anzugehen, weil es wirklich keinen anderen Weg mehr dran vorbei gibt. Also weil du wirklich ganz, ganz schwer in einem Medienunternehmen noch sitzen kannst und sagen, egal, wir machen weiter wie bisher. Und ich glaube, dass, ich weiß nicht, wie dein Eindruck ist, aber ich habe das Gefühl, dass das die Branche auch total zusammenschweißt. Mm, dass wir auch durch die Bank, also unter in den Öffentlich-Rechtlichen sowieso, aber auch zwischen Öffentlich-Rechtlich und Privat, dass wir ganz viel einfach spannende Projekte zusammen machen, dass wir uns zusammen in einen Raum setzen und gemeinsam überlegen, okay, wo können wir zusammen verhandeln? Wo können wir Informationen austauschen? Wo können wir irgendwie gemeinsam an einem Strategiepapier arbeiten und dann dann zusammen auf die Tech-Giganten zugehen und quasi so den Schulterschluss machen und gemeinsam verhandeln. Das stimmt mich positiv, weil das ist auch was ich vor 10 Jahren so noch nicht gesehen habe. Da war noch viel mehr so, ach, unser eigenes Business müssen wir irgendwie retten und alle anderen machen ihre eigenen Lösungen so.
Ja. Ja, ich glaube, es sind stürmische Zeiten, es sind Zeiten des Umbruchs, gerade in den Medien. Marie, war ein total tolles Gespräch. Vielen Dank, dass du hier warst.
Danke dir.
Und alles Gute für dieses Jahr.
Ja, dir auch. Wir müssen weitermachen.
Ja, so ist es.